Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Nini Ciclauri stammt aus Georgien. Ihre Eltern flohen zunächst nach Ungarn, später nach Deutschland. Und Nini machte Karriere als Schauspielerin und Sängerin. Als sie auf Heimatbesuch 2008 mitten in die Kampfhandlungen des Kaukasuskrieges geriet, beschloss sie, sich für Frieden und Freiheit ihres Landes einzusetzen. Sie studiert heute in Wien Politik und internationale Beziehungen. Am Dienstag in SWR Leute beschrieb sie das Kriegserlebnis, das sie so sehr geprägt hat.
Da haben wir dann unmittelbar gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also im Fernseher liefen dann auf Dauerschleife irgendwelche Konflikte, Kampfhandlungen und dann hieß es auf einmal, okay, jetzt ist der Krieg ausgebrochen und wir haben alles live 24 Stunden lang mitverfolgt erstmal bei meiner Großmutter im Westen. Wir sind dann in die Hauptstadt gefahren, um die zweite Hälfte der Familie zu sehen und dann ist uns klar geworden, okay, die Grenzen sind zu, wir kommen hier jetzt erstmal nicht weg. Und die russischen Kräfte sind schon 20 Kilometer vor der Hauptstadt. Wir wissen nicht, wie lange der Krieg jetzt noch geht. Wir müssen hier weg. Die einzige Möglichkeit, um da wegzukommen, war durch die Verbindungsstraße von Ost nach West, also quasi durch diesen Epizentrum zu fahren.
Sie nennen das Höllenfeuer, so beschreiben Sie es, weil Sie genau in diese Kampfhandlung geraten sind. Was war das für eine Situation?
Das war pure Unfreiheit, Krieg. Ich habe alles versucht festzuhalten auf meiner Digitalkamera damals. Also die Bomben, die vor uns auf die Straße niedergeschlagen sind und in die Luft gegangen sind und riesige Pilze geformt haben. Zerschossene Scheiben, Häuser, die brennen, Straßen. Also alles um uns herum ist gebrannt. Deswegen habe ich es auch Höllenfeuer genannt. Das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Auch meinem kleinen Bruder, der neben mir saß, sich an meinem Arm geklammert hat. Es wurde sehr heiß im Auto. Also wir sind quasi mit Gas, also wirklich mit Höllengeschwindigkeit auch über diese Straße gefahren und in die Bombe hinein, weil wir konnten nicht umkehren. Es wäre zu unsicher gewesen. Mein Onkel hat gesagt, wir werden sterben, wenn wir das tun. Und er hat einfach auf Gas gedrückt und ist durchgefahren. Und also es war wirklich, in dem Moment dachte ich mir, jetzt ist vorbei.
Wenn Sie das so beschreiben, wäre es nicht viel sicherer gewesen, bei Ihrer Großmutter auszuharren und abzuwarten?
Wir haben gedacht, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie vor unserer Haustür stehen. Also wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir das nicht überstehen. Und ja, und die sicherste Möglichkeit, befanden wir, war es zu fliehen.
Was hat dieses Schlüsselerlebnis mit Ihnen gemacht? Wie hat das Sie verändert?
Also in dem Moment, als um mich herum wirklich alles in die Luft ging, habe ich mir gedacht, wenn ich das überleben sollte, und da habe ich auch zu Gott gebetet als 15-Jährige, werde ich alles tun, um mich für meine Mitbürgerinnen einzusetzen, die da auch sehr gelitten haben in dem Moment. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass nicht wirklich viele Menschen auf der Welt das jetzt gerade mitbekommen. Es waren ja auch parallel dazu die Olympischen Spiele in Peking und die Aufmerksamkeit lag irgendwo anders, aber nicht da. Also zuvor wusste auch nicht wirklich viele Leute, dass es Georgien gibt. Und es war wirklich so ein Drang, wenn ich kann, dann werde ich alles dafür tun, mich hierfür einzusetzen, für Frieden, für Menschenrechte und für Gerechtigkeit.
Nini Ciclauri engagiert sich für Europa und ihre Heimat Georgien. Ihre Familie floh aus dem Land, erst nach Ungarn, dann nach Deutschland. Und hier machte Nini Ciclauri Karriere als Schauspielerin und Sängerin, unter anderem in der Serie Schloss Einstein. Doch es gab einen Moment, in dem sie beschloss, sich von der Schauspielerei abzuwenden und sich politischen Themen zu widmen. Davon erzählte Nini Ciclauri am Dienstag in SWR 1 Leute.
Das war nach dem Krieg in 2008, im Kaukasuskrieg. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mein Projekt abdrehen und dann versuche mich da mehr politisch einzusetzen und auch zu studieren, um zu verstehen, warum das Ganze eigentlich passiert ist, um diese internationalen Zusammenhänge auch ein bisschen besser zu verstehen. Und bin dann zu meiner Tante nach Wien gezogen, die dort Journalismus studiert hat und das war der richtige Schritt im Nachhinein, ja.
Ja, Sie haben sich dafür ein Studium der Politik und internationale Beziehungen entschieden und haben die Pulse of Europe-Bewegung nach Österreich geholt. Sie stammen jetzt aus einem Land, in dem es die Vorzüge Europas nicht gibt. Welchen Unterschied macht das, sich für Europa einzusetzen?
Einen großen Unterschied. Also eigentlich war ja mein Ziel, eines Tages mit meiner europäischen Bildung wieder nach Georgien zurückzukehren und dort die Europäisierung ein bisschen voranzutreiben und ein bisschen auch den Leuten auch eine andere Zukunftsperspektive zu geben, das Land überhaupt dazu fähig zu machen, dass junge Menschen wieder zurückkehren können, weil immer mehr auswandern. Aber dann habe ich gemerkt, 2016, 17 bricht die EU auseinander. Ich meine, das, was da passiert ist und wie knapp es gewesen ist in der Zeit, vor allem da in Frankreich zum Beispiel, bei der Wahl, bei denen es Macron oder Le Pen ging, die auch schon mit Brexit gedroht hatte. Ich dachte, wenn ich da jetzt nicht was mache, wenn wir jetzt nicht auf die Straßen gehen und irgendein Zeichen setzen, dann wachen wir in einem Europa auf, das nur nach hinten geht. Und ja, das war die einzige Reaktion, die ich mir in dem Zeitpunkt wirklich so vorgestellt habe.
Ja, ich glaube, die Abstimmung zum Brexit im Juni 2016 war für Sie wirklich ein Schock. Sie sind dann in der Universität in Wien gewesen und haben bei anderen Studierenden nachgefragt, ob sie nicht Interesse haben an so einer Bewegung Pulse of Europe. Wie war denn das Interesse?
Das war ganz schwierig. Also tatsächlich ist es wirklich schwer, Studentinnen, zumindest da, wo ich bin, da für Europa auf die Straßen zu bringen. Da hat man lieber sonntags um 14 Uhr ausgeschlafen wahrscheinlich, als da sich da blicken zu lassen. Also es waren eher ältere Menschen, auch bei uns natürlich auch auf den Straßen. Es war gemischt, es war nicht so, dass da gar keine jungen Menschen waren. Es waren drei Generationen vertreten, aber ich hätte mir eigentlich schon gerade von unserer jungen Generation gewünscht, dass sie realisieren, was sie zu verlieren haben. Das war ja auch in Großbritannien der Fall, dass sie das erst später dann gemerkt haben. Und das wollte ich verhindern eigentlich, dass, weil ich das einfach weiß, was auf dem Spiel steht und das hautnah erlebt habe. Und ich versuche das auch immer wieder so greifbar zu machen, damit man versteht, wie wichtig es ist, sich einzusetzen und sich zu engagieren.
Sonntagvormittag mit SWR1 Leute der Woche. Anja Kaspari ist Musikchefin bei Radio 1 in Berlin und Potsdam. Sie bekam vor einigen Jahren die Diagnose Brustkrebs und kurz darauf wurde bei ihrem Partner ein Hirntumor festgestellt. Er verstarb wenige Monate später. Wie sie lernte, mit den Schicksalsschlägen zu leben, das hat sie festgehalten in dem Buch »In meinem Herzen steckt ein Speer«. Anja Kaspari war die Woche zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und sagte über den doppelten Schicksalsschlag.
Der Brustkrebs, den vergesse ich sowieso immer, dass ich den hatte, weil ich das gar nicht mehr fühle und die meisten Leute auch gar nicht darauf aufmerksam gemacht werden, obwohl ich ja keine Brüste mehr habe und ganz flach bin, aber wer mich nicht kannte, der merkt das oftmals gar nicht. Und dass mein Mann dann auch an Krebs gestorben ist, ein halbes Jahr nach meiner Diagnose ein halbes Jahr nach meiner Diagnose kam seine und dann nach 5 Monaten war er tot, das hängt viel länger nach. Also das kann ich auch, also das ist immer in mir, auch in meinen Kindern. Das ist immer so unter der Haut, die Trauer, aber...
Das heißt, Verzeihung, du wachst morgens damit auf?
Nee, das ist nicht der erste Gedanke. Also ich lache auch und habe Spaß und ich mache mein ganzes Leben ist jetzt so anders, vielleicht auch mit Absicht von mir so gestaltet. Das wäre mit Hagen, so hieß er ja, wäre dieses Leben jetzt gar nicht möglich, weil der hätte nicht solche Hobbys gehabt, wie ich sie jetzt habe.
Was ist da als Hobby beispielsweise dazugekommen?
Ich habe Eiskunstlauf wieder aufgenommen. Ich mache Yoga schon seit über 30 Jahren, aber ich habe jetzt mehr die meditative Seite ausgebaut. Also ich meditiere jeden Morgen eine Stunde. Da hätte ich aber schon echt früh aufstehen müssen, um dann auch noch mit ihm ein bisschen am Morgen zu verbringen. Also ich habe Windsurfen gelernt und ich mache viel mehr Sport als früher. Naja, und das ist ja auch schön und beschäftigt mich, aber unter der Haut, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, fehlt halt immer einer.
Aber das bedeutet, so wie du es schilderst und wie es zumindest bei mir ankam, du hast dich selbst nie aufgegeben, erstens. Und zweitens, dieser alte Spruch, wonach Zeit Wunden heilt, stimmt vielleicht doch ein Stück weit?
Ja, der stimmt total. Also nach einem Jahr hätte ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht, weil das kommt immer so in Wellen, die Trauer. Und dann, da habe ich auch noch sehr viel geweint. Ich glaube auch meine Kinder, bei meinem Sohn weiß ich nicht genau, weil der wohnte ja dann nicht mehr zu Hause. Bei meiner Tochter glaube ich auch. Also wir haben wir haben schon ein bisschen Platz in der Wohnung, sodass man sich nicht immer hört, aber irgendwie weiß man, wenn das eigene Kind weint oder trauert. Aber die wollte nie darüber reden, beide nicht so gerne. Aber nach 2, 3 Jahren, also ich würde sagen, nach 3 Jahren war es dann besser.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Der Comedian Özcan Coşa hat vielfältige Berufserfahrung. Wie sagt er immer? Er war Fitnesstrainer, Kellner und Zahnarzthelferin. Seit 8 Jahren ist er mit Soloprogrammen auf Tour. Und diese Woche hatte er Premiere mit einer eigenen Fernsehshow im SWR. Am Donnerstag war er bei Wolfgang Heim zu Gast in SWR 1 Leute. Und da sagte Özcan Coşa zu seinem deutschen Meistertitel im Breakdance:
Meine Freunde und ich aus der Breakdance-Gruppe sagen auch Bademeister oder Jägermeistertitel, weil das war die offizielle deutsche Meisterschaft in Hamm.
Aha.
Und ich habe da dieses Electro Boogie und Robot Dance getanzt beim Breakdance. Und ich sag's mal so, meine Gegner waren jetzt auch nicht die stärksten. Es waren irgendwelche Leute aus Ostblockstaaten, die dann mit Aluminium eingewickelt und LED-Lichtern da reingekommen sind. Und ja, deswegen haben wir nach diesem Wettbewerb, als ich den deutschen Meistertitel bekommen habe, haben wir uns halt kaputt gelacht im Auto, weil dann die Jungs gemacht haben so, Alter, also das ist wie wenn ich jetzt gegen Klitschko in den Ring steigen würde und er mich besiegt und er dann sagt so, ja, jetzt bin ich deutscher Meister.
Okay,
ja.
Wie alt waren Sie, als Sie mit dem Breakdance angefangen haben?
Breakdance habe ich angefangen mit 14, 15. Also ich habe erstmal Fußball gespielt, dann Taekwondo habe ich gemacht und dann habe ich mit Breakdance angefangen.
Beruflich gesehen haben Sie verschiedene Dinge ausprobiert. Womit fangen wir an? Mit dem Zahnarzthelfer, der Sie ja, eigentlich hat, noch sind?
Ja, stimmt. Also ganz, also ich habe erstmal als Zeitungsjunge gearbeitet, dann beim Schuh- und Schlüsseldienst, dann als Operator für Laserdruck, dann war ich Zahnarzthelferin, dann war ich Veranstalter, Tänzer, Tanzlehrer.
Sportlehrer, Fitnesstrainer.
Und dann Fitnesstrainer, Verkaufsleiter und dann Clubleiter.
Da kommt ordentlich was zusammen.
Ja, und Schauspieler und Comedian noch nebenbei.
Wenn wir uns nochmal gemeinsam auf den Zahnarztstuhl setzen, Sie könnten aus dem Stand jetzt einem Zahnarzt assistieren bei dem, was der jetzt gerade bohrtechnisch macht?
Das ist auch eine lustige Geschichte. Meine Ex-Freundin, mit der war ich mal grillen und dann sind wir nach Hause gefahren, hat sie gemeint, ich habe Zahnschmerzen. Und dann, das ist eine wahre Geschichte jetzt wirklich. Und dann sind wir zum zahnärztlichen Notdienst gegangen in Botnang und der Zahnarzt war alleine und er hat dann gemeint so, oh, das sieht aber sehr hart aus, ist glaube ich eine Wurzelfüllung, aber ich kann das jetzt nicht machen, weil ich habe keine Helferin da. Und dann bin ich aufgestanden wie im Film und dann habe ich gemeint, ich kann Ihnen assistieren. Und dann hat er gesagt so, wie meinen Sie das? Ich so, ja, ich bin Zahnarzthelfer. Und dann habe ich wirklich, er und ich haben meine Ex-Freundin so gesehen, eine Wurzelbehandlung gemacht.
Kennen Sie eigentlich einen zweiten Zahnarzthelfer in Deutschland?
Damals im dritten Lehrjahr kam noch einer dazu, das war der Paul.
Okay.
Ja, aber es ist wirklich ein Beruf, der weitestgehend von Damen ausgeübt wird.
Das war auch der Grund, weshalb Sie ihn dann ergriffen haben? Oder?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Nee, weil mein Vater hat damals immer Druck gemacht. Er hat gemeint, du musst eine Ausbildung machen, du brauchst in Deutschland eine Ausbildung. Ja, dann kam eine Freundin, die hat gemeint, hier am Ostendplatz habe ich das
in Stuttgart.
Ja, die hat gemeint, so Laborassistent für Kieferorthopädie, habe ich auch in die Bewerbung reingeschrieben. Nur mein alter Chef, der war halt so im Stress mit dem Umzug, der hat eine Praxis übernommen von einem Zahnarzt, der in die Rente gegangen ist.
Aha.
Und hat das, glaube ich, dann auch übersehen. Und dann hat er gemeint, Sie wissen aber, dass dieser Beruf mehr von Frauen gemacht wird. Ich so, ja, ist für mich kein Problem. Dann hat er gesagt, okay. Und dann habe ich erst festgestellt, ich bin Zahnarzthelfer.
Wie lang waren Sie insgesamt Zahnarzthelfer?
Ich habe es 3 Jahre gemacht. Ich habe leider Ekzeme bekommen. Also ich habe die Ausbildung fertig gemacht, aber ich habe Ekzeme bekommen von der Desinfektion und den ganzen Gips. Also es ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Job.
Sie hören SWR1 Leute der Woche. Michael Link stammt aus Heilbronn. Er ist im Bundesvorstand der FDP und war als Leiter einer Wahlbeobachtungskommission in den USA. Noch immer sind zahlreiche Langzeitbeobachter dort, denn die Wahl ist immer noch nicht vorbei. Am Freitag war Michael Link in SWR1 Leute und auf die Frage, wann denn nun endgültig ausgezählt ist, sagte er:
Das ist eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme und ich gerne konkret beantworten würde, aber ich kann es nicht. Denn die Situation ist so, dass, und das ist gar nicht negativ, dass halt ganz viel nachgezählt wird. Es gibt teilweise sogar ganze Bundesstaaten, die komplett neu auszählen. Georgia zum Beispiel. Dieser Staat hat die Regel, dass wenn das Ergebnis 0,5% nur Unterschied hat zwischen Sieger und Verlierer oder Ersten und Zweiten, so muss ich ja korrekt sagen, dann kann der Zweitplatzierte eine kostenlose Neuauszählung verlangen. Das hat Donald Trump gemacht in Georgia. Und das wird wieder ein paar Tage dauern. Und das wird dann nochmal zweimal ausgezählt. In aller Regel, weil die aufs Nummer sicher gehen wollen, will sagen, dass das so lang dauert, ist eigentlich jetzt am Schluss ein gutes Zeichen. Am Anfang hat es uns geärgert, aber am Schluss zeigt das, dass in den USA sehr genau gezählt wird und dass man weiß, worum es geht.
Ein Zeichen für die Demokratie. Sie sind ja, glaube ich, auch nach Pennsylvania noch geflogen, weil Donald Trump da beklagt hat, es gäbe dort nicht die erforderliche Transparenz und Überprüfbarkeit. Zu welchem Schluss sind Sie denn dort gekommen? Sie haben sich das ja dort vor Ort angeschaut.
Ja, wir sind spontan hingefahren, ist nicht weit von Washington, wo wir stationiert waren. Wir haben von Washington aus nur Maryland, Virginia und eben den eigentlichen District of Columbia gemacht, sind dann spontan hingefahren, haben dann aber dort gesehen, dass sowohl die Wahlbeobachter der Demokraten als auch der Republikaner, die sind ja mit Unmengen auch von Anwälten bei der Auszählung dabei gewesen, dass sie beide Zugang hatten. Also die Behauptung von Trump, seine Leute hätten bei der Briefwahlauszählung in Philadelphia nicht zuschauen können, das ist nicht belegt. Und dementsprechend sind seine Eilanträge vor Gericht auch alle gescheitert bisher.
Jetzt war zu lesen, dass der Generalstaatsanwalt von Texas die Wahlbeobachter der OSZE davor gewarnt habe, sich den Wahllokalen zu nähern. Was haben Sie davon mitbekommen? Was bedeutet so eine Drohung?
Ja, das ist eine alte Geschichte. Es gibt 18 Staaten in den USA, in denen am Wahltag bei der Auszählung die internationalen Wahlbeobachter nicht ins Wahllokal dürfen. In 32 Staaten geht das, in 18 geht es nicht. Das heißt aber nicht, dass die Wahlen nicht beobachtet werden, auch in Texas. Auch in Texas gibt es Hunderte, Tausende von Wahlbeobachtern, aber eben inländische. Und da die USA ein das muss ich kurz erklären, eine sehr alte Demokratie, aber teilweise auch, ich sag's mal augenzwinkernd, ein wenig reformbedürftige Demokratie sind, im guten Sinne, braucht es einfach zum Beispiel eine Modernisierung des Wahlrechts in Texas, so dass man auch reinschreibt, dass Wahlbeobachter auch dann zulässig sind, wenn sie aus dem Ausland kommen. Das hat eigentlich die USA international erklärt. Das muss aber auf der Staatsebene umgesetzt werden, denn anders als bei uns gibt es kein Bundeswahlgesetz, was überall gilt, sondern das Wahlrecht ist ausschließliche Zuständigkeit der einzelnen Staaten. Und so kommt es zu dieser Aussage in Texas.
Als Leiter einer Wahlbeobachtungsgruppe der OSZE war Michael Link in den USA. Nach Angaben von Sicherheitsbehörden ist es bei der Präsidentenwahl nicht zu Unregelmäßigkeiten gekommen und es gäbe keinerlei Beweise für Wahlmanipulation, so das bisherige Fazit. Vor 4 Jahren wurde die Wahl durch russische Hackerangriffe durch sogenannte Trollfarmen in St. Petersburg beeinflusst. Michael Link sagte zu einer erneuten möglichen Einflussnahme durch russische Trollfarmen:
Wir haben mit den Sicherheitsbehörden gesprochen vor Ort über diese Sachen. Es gibt noch wenige Erkenntnisse. Natürlich dürfen die auch das mit uns nicht alles teilen. Wir sind ja selbst keine nachrichtendienstliche Organisation. Wir sind übrigens auch angewiesen auf öffentlich zugängliche Quellen. Da muss man also warten, was da noch an Berichten kommt. Wir können nur immer wieder sagen, es ist leider ein Phänomen, wenn wir auf Deutschland schauen, was eben häufiger wird, der kürzlich jetzt nachgewiesenermaßen aus russischen Quellen, vermutlich des Militärgeheimdienstes, ausgehende Hackerangriff auf den Bundestag oder der Tiergartenmord. Also Aktivitäten aus dem Internet und aus Russland sind leider eben eine Sorge, die man haben muss. Und wo man sehr genau hinschauen muss, das darf man nicht unterschätzen.
Das ist dann Aufgabe der Nachrichtendienste.
Ja.
Es gibt einen Politikerverdruss, mehr noch als einen Politikverdruss in der Gesellschaft. Wenn Sie da auf die USA schauen, wie haben Sie das dort wahrgenommen?
Nun gut, ich habe immer wieder gemerkt, dass eben dieser Stil der Politik, der halt wirklich die Gesellschaft spaltet und die Familien spaltet, die dazu führt, dass Menschen nicht mehr miteinander reden teilweise, dass das an seine Grenzen gelangt ist. Und deshalb, glaube ich ja, ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Wahlergebnisses liegt eben an dem Punkt, dass Trump einerseits sehr seine Anhänger mobilisiert hat. Er hat aber auch seine Gegner mobilisiert. Deshalb war das so eine Art Referendum über Trump und über seinen Politikstil, was wir gesehen haben bei dieser Wahl. Und deshalb ist das mit dieser Wahl auch nicht zu Ende, sondern es wird jetzt darauf ankommen, die Erwartungen, die da in Biden gesetzt werden, dass er sie auch erfüllt. Und die sind groß, die sind fast übermenschlich. Denn die große Mehrheit eben der Wähler, die ihn gewählt haben, wollen einen anderen Stil und sie wollen diese Spaltung überwinden.
79% der Amerikaner erkennen Joe Biden als Präsidenten an. Was muss er tun, damit die anderen Prozent ihn auch anerkennen? Wie kann er die bekommen?
Ich glaube, dass es letzten Endes nicht gehen wird, ohne ohne dass er Elemente eben der Politik der Republikaner mit aufgreift, dass er diesen Wunsch der Republikaner, dass der Staat nicht extrem von der einen Richtung in die andere Richtung schwenkt, dass er das ernst nimmt, dass er Republikaner einbaut in seinem Führungsteam, in seine Führungsmannschaft und dass er diesen Outreach, wie die Amerikaner es nennen, dass er das tatsächlich auch ins andere Lager schafft. Er sagte im Wahlkampf immer, er will ein Präsident aller Amerikaner sein. Jetzt hat er die Chance, das zu zeigen und das muss er auch zeigen. Wenn er das nicht schafft, dann wäre eine ganz große Gelegenheit für dieses Land vorbei.
Wird es am 20. Januar die Amtsübergabe geben?
Ich bin sicher, dass sie es da geben wird. Ich glaube, dass wir bis dahin noch eine laute und geräuschvolle Zeit erleben. Aber ich bin zuversichtlich, dass und ich glaube auch fest daran, dass die Institutionen in den USA, auch die Gerichtsbarkeit, stark genug sind, auch eine so schwierige Phase wie die jetzt auch zu meistern. Wie gesagt, geräuschvoll ja, aber es wird am Ende funktionieren. Und am 20. Januar werden wir die Amtsübernahme so haben, wie es in der Verfassung vorgesehen ist.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Miriam Muhm schreibt als Medizinjournalistin über den größten Privatfinanzier der WHO, Bill Gates, genauso wie über Pro und Contra von Impfungen. In SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim fasste Miriam Muhm einige Fakten über Covid-19 zusammen.
Am Anfang, glaube ich, war man absolut überrascht über das, was es verursacht hat, hat geglaubt, dass die Menschen sterben wegen einer gravierenden Lungenentzündung, die nicht zu behandeln war. Und hat erst später entdeckt, dass es eigentlich die Thromben sind und die Embolien, die zum Tode führen. Das war, glaube ich, ein springender Punkt, also ein sehr wichtiger Punkt, der uns hilft heute, Leben zu retten. Ja, das heißt durch Blutverdünnung etc. etc. Und wir haben heute Medikamente wie Dexamethason, was bei schwerwiegenden Verläufen anscheinend sehr gut wirkt. 30% die Sterblichkeit reduziert. Somit kann man sagen, dass man heute viel mehr weiß. Ja.
Ansonsten das Irritierende und Verstörende an Covid-19 ist ja dieses diffuse Krankheitsbild, das entsteht. Also Menschen, die gar keine Symptome haben, dann Menschen, die daran sterben. Hat man da inzwischen eine wissenschaftliche Erklärung gefunden, warum das so ist?
Es gibt Vermutungen und einige sagen zum Beispiel, dass er irgendwo irgendetwas entzündet, weil das ist das, was Covid macht im Grunde genommen. Irgendwo fällt es dann einen Bereich und dieser Bereich wird dann entzündet. Das ist so eine Form, aber das ist eine Hypothese, eine Art Autoimmunreaktion, die sich dann entwickelt. Und der Körper wird wahrscheinlich dann, jeder Einzelne reagiert dann ein bisschen anders.
Also laienhaft gesagt, das eigene Immunsystem verschlimmert die Krankheit?
Das eigene Immunsystem weiß im Grunde genommen nicht, mit diesem Virus richtig fertig zu werden. Und damit kommt es zu einer explosionsartigen, Verschlimmerung. Ja. Ja? Also das steigt sehr hoch, bestimmte Interleukine zum Beispiel. Und die greifen eigentlich dann am Ende den eigenen Körper an.
Ansonsten, was mir auffällt in der öffentlichen Diskussion, ein Punkt spielt eigentlich kaum eine Rolle. Das ist die sogenannte Viruslast. Also die Menge an Viren, Covid-19-Viren, die jemand abkriegt und die doch dann für den Krankheitsverlauf eine bestimmte Bedeutung hat.
Ja, also die Viruslast ist sehr, sehr wichtig, denn also ich meine, der Verlauf, wie Sie gesagt haben, hängt eigentlich sehr oft von der Viruslast ab. Also das heißt, je mehr man abbekommen hat, desto gravierender kann der Verlauf sein. Also es kommt natürlich darauf an, ob man jung ist oder alt ist und so weiter. Und deshalb ist das Maskentragen eigentlich sehr, sehr wichtig. Denn durch die Maske verringern wir im Grunde genommen die Viruslast. Und das ist natürlich dann ein Schutz, der nicht zu unterschätzen ist.
Und was Sie gerade gesagt haben, erklärt deshalb im Rückblick auch, warum Ärzte, gesunde Ärzte, auch junge Ärzte in Bergamo, in Norditalien, in China gestorben sind, weil die halt von morgens bis abends
unglaubliche Menge an Virus bekommen haben und dadurch natürlich einen sehr gravierenden Verlauf hatten, ja.
Miriam Muhm arbeitet als freie Journalistin und hat sich auf medizinische und naturwissenschaftliche Themen spezialisiert. Sie hat über Covid-19 geschrieben und schilderte in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim, was sie an Erfahrungen gesammelt hat, zum Beispiel zum Thema, Vitamin D3, sagte Miriam Mumm.
Ich freue mich sehr, dass ich sozusagen bestätigt werde. Denn ich hatte also schon geschrieben anhand der Studien, die es schon gab, dass Vitamin D doch für Covid-19 sehr wichtig sei, dass die Einnahme dieses Vitamins uns schützen kann, vor der Infektion wahrscheinlich, aber umso mehr vor einem schweren Verlauf der Krankheit.
Also okay? Es hilft, wenn man es prophylaktisch einnimmt?
Es hilft, wenn man es prophylaktisch einnimmt, und es hilft insbesondere, es trägt dazu bei, dass man einen schweren Verlauf der Krankheit sozusagen nicht hat.
Also wenn man Covid-19 schon erwischt?
Man sollte einen hohen Vitamin-D-Wert haben, damit dies nicht passiert. Und das heißt, die Einnahme von Vitamin-D ist in diesem Moment insbesondere, wo wir noch keine Impfung haben. Ich meine, wir können jetzt über BioNTech sprechen oder so, aber es wird Zeit dauern, bis man das hat. Ist es sehr, sehr, sehr wichtig, Vitamin-D einzunehmen.
Gibt es wissenschaftlich saubere Studien aus Italien oder aus Spanien beispielsweise, die belegen, dass der Krankheitsverlauf bei niedrigem Vitamin-D-Spiegel deutlich schlechter ist?
Also man weiß, es gibt einen Zusammenhang. Also das es gibt sehr viele Studien mittlerweile weltweit. Es gibt chinesische, amerikanische, europäische Studien darüber, dass bei einem schwerwiegenden Verlauf von Covid-19 sieht man bei den Patienten, dass sie sehr, sehr wenig Vitamin D haben. Im Norden von Italien ist in einem Nonnenkloster, da waren so circa 15 Nonnen in diesem Nonnenkloster. Davon ist die Mehrheit verstorben an Covid-19. Und Nonnen sind eine besonders gefährdete Gruppe, die kaum Vitamin, also sehr wenig Vitamin D immer aufweisen, weil sie natürlich da schwarz gekleidet und sich der Sonne nicht aussetzen, sie sehr, sehr wenig Vitamin D immer haben. Mhm. Und das war zum Beispiel auch eins dieser Beispiele, also ein sehr konkretes Beispiel. Aber es gibt auch sehr viele Studien, die mittlerweile zeigen, dass Vitamin D das Immunsystem sehr unterstützt. Und um ein gutes Immunsystem zu haben, was ja die beste Antwort ist gegenüber SARS-CoV-2, ja, ist ja ein gutes Immunsystem zu haben, ja, dass man dann zumindest 50 bis 60 Nanomilligramm per Milliliter Vitamin D im Blut haben müsste.
Gleichwohl gibt es eine gewisse Skepsis gegenüber Vitamin D, ja, vorgebracht von Ärzten, vorgebracht auch von Wissenschaftlern, die sagen, der Körper kann Vitamin D nicht ausscheiden. Mit anderen Worten, man kann überdosieren und dann möglicherweise gesundheitliche Schäden damit riskieren.
Das große Problem ist, dass wir alle ungefähr am unteren Limit des Normbereiches herumkrebsen. Das heißt, durch Sonnencremes und so weiter haben wir alle ziemlich wenig Vitamin D im Blut. Das heißt, wenn wir jetzt auch Vitamin D einnehmen würden, würden wir nicht allzu viel riskieren. Das Wichtige ist nur zu wissen, wie viel man einzunehmen hat. Und ich glaube, dass die Höchstdosis pro Tag ist 4000 internationale Einheiten. Wenn man das weiß und sich in einem Rahmen bewegt, könnte sehr wenig passieren.
Also da kann man sich auch entsprechend informieren und durchaus eigenverantwortlich handeln.
Ja, genau.
Eins gehört. SWR 1.